Hallo und herzlich willkommen zu Casual Racer. Hier ist Tom und es ist eine Woche vergangen seit der letzten Folge. Seit der Folge, in der wir versucht haben, das Haupt-View-Model einzuführen. Ja, in der Zwischenzeit hat sich niemand bestürzt darüber geäußert, das freut mich sehr. Aber von Martin haben wir einen kleinen Pull-Request gekriegt mit ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Änderungen, die aber wirklich sinnvoll sind. Deshalb möchte ich die ganz, ganz kurz vorstellen. Einerseits gab es ein paar Änderungen in unserem in dem Enum, den ich generiert habe, um festzustellen, ob der Spieler jetzt vor oder nach oder irgendwo ist, also nach dem Ziel oder vor dem Ziel. Der Martin hat die mal kurz umbenannt. Das Ding heißt jetzt A Player Position Relative to Goal. Ist ein bisschen sprechender, ist auch ein bisschen länger, aber ist auch ausgelagert jetzt in eine eigene Klasse, das macht also eine eigene Datei auch. Das macht also Sinn der Übersichtlichkeit halber. Aber was wesentlich schlimmer wollte ich schon sagen, was wesentlich umfangreicher war, war die Änderung, den Vektor, den wir ja ständig verwenden, in einen Punkt umzusortieren. Und wir haben im Framework das Problem, in Anführungsstrichen, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen einem Point und einem Vektor. Das ist mathematisch auch okay. Ein Point ist grundsätzlich ein Punkt im Raum und ein Vektor ist ja nur ein Richtungspfeil. Und deshalb hat Martin damit angefangen, alle Punkte, die wir haben, oder alle, ja doch, alle Punkte, die wir bisher als Vektoren beschreiben, in Points umzuwandeln. Technisch betrachtet macht es keinen Unterschied, weil letztendlich beide mit einem Double arbeiten. Also beide haben dieselbe Präzision, haben dieselben Informationen. Nur der Unterschied ist, dass man mit dem Point anders rechnet als mit einem Vektor. Beispiel, im Track haben wir jetzt zum Beispiel die Position des Ziels, was vorher ein Vektor war, was, wie gesagt, inhaltlich dasselbe ist, aber von der Semantik her eine völlig andere Bedeutung hat. Ein Point beschreibt eben eine Position irgendwo im Raum und der Vektor ist im Prinzip ein Pfeilchen, normalerweise interpretiert als Nullpunkt bis zu diesem Punkt, aber kann auch ein Richtungspfeil sein, also von einem Punkt zu einem anderen Punkt. Deshalb, wie gesagt, alle Punkte, die feste Koordinaten im Raum sind, sind jetzt Points. Und alle Richtungsangaben, das heißt also im Track ist eh alles ein Point, in Player ist jetzt auch die Position ein Point, aber beim Berechnen der Richtung ist, wir haben die Velocity eh als Float, aber ich glaube im Game war es, an der Stelle, wo wir zum Beispiel verschiedene Offsets berechnen, arbeiten wir mit Vektoren. Und das Schöne ist jetzt, dass man Punkte mit Vektoren addieren kann, um wieder einen Punkt zu erhalten. Das ist, wie gesagt, die Mathematik dahinter, macht also schon irgendwie Sinn. Die einzig hässliche Stelle ist diese hier, wo wir leider also einen Punkt mit einem Vektor addieren und anschließend den Punkt skalieren wollen. Und Punkte zu skalieren mit einer Multiplikation eines Floats funktioniert mit einem Punkt leider nicht, allerdings mit einem Vektor. Ist eine blöde Sache. Die Skalierung brauchen wir deshalb, weil wir hier die Koordinaten in Zellenkoordinaten ausrechnen, also Zelle plus, ihr wisst schon, die Position, und eigentlich aber Welt- oder Renderkoordinaten brauchen. Und die ergeben sich aus der Multiplikation. Das ist der einzige hässliche Punkt, aber ansonsten haben wir, glaube ich, mit der Punktvariante die semantisch richtigere Lösung gefunden. Ansonsten hat er sich noch ein paar Mühen gemacht bei dem Initialisieren von Variablen, wo ich gerne mal entweder vergesse, sie zu initialisieren oder wo ich einfach normalerweise nochmal eine neue Instanz, also ich suche gerade eine richtige Stelle. Wo war das denn? Wo war das denn? Wo war das denn? Hier zum Beispiel. Wo ich halt eine Position mache und üblicherweise so aus dem Flow raus, New Point ohne Parameter. Der richtigere Weg wäre entweder das da, also der Default Value des Typs Point. Oder die Variante gibt es auch noch. Also auch der Point hat als Zusatzparameter, das sieht man jetzt hier, die Autovervollständigung macht das nicht. Der jetzt wiederum nicht. Na schön. Aber der Vektor hätte das. Vektor hat so auch nicht. Schön, schön. Das ist ja eine super, super Demo. Aber die Timespan hat das. Die Timespan hat halt so Standard-Initialisierungs-Properties, die statisch sind, die man verwenden kann, um Standard Sachen zu verwenden. String.empty ist ein schönes Beispiel. Gut, das sind die Änderungen von Martin. Alles sehr, sehr sinnvoll, deshalb habe ich sie auch gemerged. Aber wir sind eigentlich an einer ganz anderen Stelle stehen geblieben, nämlich beim Verarbeiten, beim Verarbeiten unseres Main-View-Models. Ich habe das ja mal frecherweise Main genannt. Und da drinnen hatten wir ja dann gesagt, sammeln wir alle Informationen, die wir bislang haben. Das bedeutet, wir haben hier die Instanz von Game, die sich dann durch das komplette Ding durchzieht. Wir haben außerdem auch Settings, die haben wir ja bisher noch gar nicht berücksichtigt. Also Lautstärke-Einstellungen vielleicht oder Pfeiltasten-Mapping. Also dass man sagt, ich will aber nicht mit den Pfeiltasten steuern, sondern mit wie auch immer. Und ganz wichtig, die Highscores. Auf die kam es uns jetzt eigentlich auch an. Und in den Highscores soll jetzt drinstehen, wer der beste Fahrer war. Leider wissen wir das ja alles noch gar nicht, weil wir die Sachen nicht speichern. Das aktuelle Spiel startet noch wie gewohnt. Also wir können hier rumfahren, müssen die Startzeit abwarten. Das müssen wir irgendwann nochmal grafisch darstellen. Und wenn ich hier lang fahre, dann wird schon mal ordentlich gemessen. Und wenn ich irgendwann die Runde beendet habe, dann kriege ich eine Bestzeit oder beziehungsweise eine Rundenzeit. Irgendwann. So. Oh. Da haben wir wohl noch irgendeinen Bock drin. Nochmal. Ich glaube, wir haben da noch einen Bug. Wenn man zu schnell oder so fährt, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war da gerade keine Rundenzeit. So. So sollte das ungefähr aussehen. Wir haben jetzt eine Rundenzeit und die wollen wir natürlich irgendwo festhalten. Das machen wir, indem wir, wie gesagt, diese Settings speichern. Und ich würde sagen, in dieser Folge gucken wir uns einfach mal an, welche Möglichkeiten hat man denn, solche Settings zu speichern. Da gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Vorgehensweisen. Also drei, wenn man diese Hardcore-Programmierer von damals, die alles in ihr Programmeverzeichnis reingeschrieben haben, noch berücksichtigt. Aber das ignorieren wir. Es gibt von Haus aus in den Projekten oder vom Framework aus eine Möglichkeit, das Ganze über die Projekt-Settings zu machen. Es gibt nämlich hier das Ding hier. Hier kann man Settings festlegen. Das sind Settings, die man grundsätzlich einfach so benennen kann. Man gibt dem Ding einen Typen und man gibt, und das ist das Wichtige, einen Scope. Und der Scope bestimmt jetzt, wo die ganzen Sachen gespeichert werden, die man da reinschreibt. Einerseits gibt es Application und Application bedeutet applikationsweit für alle User. Das wird dann in der Regel in der App-Config gespeichert, die wir hier auch haben, gerade eben hinzugefügt, weil wir die Settings benutzt haben. Das Ding ist eine Config-File, also wer die noch nicht kennt, das ist eine Config-File, die parallel zur Exe liegt und beim Programmstart, nee, gar nicht wahr, aber die später ausgelesen wird mit Einstellungen drinnen. Also wenn man irgendwelche Settings zur Exe dazu machen will, dann benutzt man die App-Config, die, wie gesagt, parallel zur Exe liegt, um solche Sachen per XML editierbar zu machen. Also hier ein schönes Beispiel, hier gibt es eine Standard-Configuration, Application Settings, hier eine sehr, sehr komplizierte Art, das zu speichern, aber man kann auch, wenn ich mich recht erinnere, solche App Settings hier reinmachen, direkt in die Configuration und dort dann, oder war das dann so und dann muss man hier, genau, sowas hier, bisschen wie die Connection Strings für Datenbanken, kann ich dann halt auch per Key Value Sachen hier reinspeichern, die ich dann später bequem aus dem Code raus auslesen kann. Und ähnlich macht es diese Application Settings Geschichte. Einerseits auf Application Scope, das bedeutet wie gesagt für jeden User dieselben Einstellungen, und es gibt den User Scope. Und der User Scope macht jetzt was wir gleich händisch machen werden, weil ich nicht ganz so einverstanden bin mit der Art und Weise, wie das Ding seine Sachen abspeichert. Wir haben ja in unserem User-Verzeichnis, das in meinem Fall auf D liegt, ein App-Data-Ordner und dort drinnen gibt es ja diese Dinger hier und in Local würde dann diese Settings einen entsprechenden Eintrag anlegen und diese App-Data ist eben pro User und dort drinnen werden die Sachen gespeichert. Hier gibt es zum Beispiel eins für AndMe und man sieht hier schon, das ist die Art und Weise, wie das Ding das nachher speichert. Das ist nicht das, was ich möchte, aber es ist grundsätzlich der richtige Ort, um das zu tun. Also in den App-Settings speichern wir normalerweise Dinge, die applikationsabhängig sind, die aber sich verändern können. Und das Verändern können ist wichtig, weil normalerweise werden Applikationen ja ins Programmeverzeichnis installiert und der Standard-User hat keine Zugriffsrechte, da irgendwas zu schreiben. Das ist auch überhaupt gar nicht der richtige Ort, um solche Sachen zu speichern. Der richtige Ort, um User-Settings zu speichern, ist in diesem App-Data-Ordner. Und da kann man sich dann nochmal überlegen, ob man das lokal an der lokalen Maschine speichern möchte oder man speichert das in diesen Roaming-Ordner, der ursprünglich mal dazu gedacht war, über mehrere Maschinen synchronisiert zu werden. Ich weiß gar nicht, unter welchen Umständen das effektiv passiert, aber Roaming bedeutet eigentlich, ich weiß nicht, ob sich jetzt mit Windows 10 irgendwas geändert hat daran, dass dieser Ordner synchronisiert wird zwischen unterschiedlichen Maschinen. Über die Cloud, über den Domain-Controller, was weiß ich. Aber das ist die Idee dahinter. Ob das wirklich funktioniert, ist dann eine andere Nummer. Das heißt, will man, dass seine Settings an jedem Rechner verfügbar ist, wo der entsprechende User auch gleich ist, dann Roaming. Ansonsten, wenn es sich wirklich nur um die lokale Maschine handelt, dann Local. Und diese Settings hier machen das in Local. Und ich kann hier jetzt irgendwelche Dinge eintragen und später dann auch per Setting auf die ganze Sache zugreifen. Aber wie gesagt, das will ich eigentlich gar nicht. Ich wollte es nur kurz zeigen, das gibt es. Gerade gucken, ob man hier auch parallel sehen kann. Jawohl, hier gibt es diese Settings, die wurden hier auch parallel angelegt. Also sobald man da einmal draufgeklickt hat, ist der ganze Mist da. Das werde ich auch gleich wieder rollbacken. Und dann kann man das Zeug aus der Applikation raus über Settings abfragen. Was wir aber machen, und das ist ein bisschen der Zu-Fuß-Weg, das alles zu machen. Nein, ich möchte das auch gerne rückgängig machen. Undo? Ja. Ich möchte das Ganze klassischerweise händisch serialisieren. Das bedeutet effektiv, dass ich in unserem Main-View-Model einen Save Settings machen werde. Beziehungsweise einen Load Settings. Das sind im Prinzip diese beiden, die mir das Ganze automatisieren. Und dann möchte ich gerne, das ist die Frage, ob wir Settings separat von Highscores machen sollten oder nicht. Ich nutze dafür jetzt einfach einen Standard-Serializer. Da gibt es mehrere zur Auswahl. Grundsätzlich, das Framework hat den XML-Serializer, der das Ganze als XML serialisiert. Es gibt den Binary-Serializer, der das Ganze binär serialisiert. Das ist auch das, was hinter der Serialisierung von WCF und so steckt. Oder es gibt auch den Data-Irgendwas-Contract-Serializer oder so ähnlich heißt der, der das Ganze theoretisch als JSON-Format serialisieren kann. Oder, ja, die vierte Variante natürlich, wir könnten per NuGet einfach den Newtonsoft JSON.net implementieren oder importieren und den dann verwenden. Also alles möglich. Ich benutze da üblicherweise den XML-Serializer, weil das dann nachher auch relativ gut lesbar ist, mit JSON auch, also das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber wie gesagt, irgendwas Lesbares, damit man dann nachher auch die Chance hat, als User dort reinzugehen und die Sachen zu editieren. Vielleicht sollten wir beim Highscore ein bisschen was anderes verwenden. Bei Highscore könnten wir sogar nochmal einen Schritt drauflegen und das Ganze dann per ZIP zippen oder so. Einfach damit man nicht so ohne weiteres das öffnen kann und die Highscores verändern kann. Letztendlich, wer dran will, kommt dran, aber man muss es ja nicht super einfach machen. Also überlegen wir uns mal, was wir machen. Da ergeben sich so ein paar Sachen, um zum Beispiel mal rauszufinden, wo wir unsere Daten finden. Das heißt, ich mache erstmal den Save Serializer oder den Save Settings Aspekt und wir sammeln uns erstmal den Pfad und den gibt es aus Environment. Glaube ich, get Folder, Environment, na, Special Folder, dachte ich. Moment, haben wir gleich. Jawohl. Also get Folder Path erlaubt mir, eine Auflistung von Special Folders anzugeben und dort drinnen finden sich diese ganzen Standardpfade, die Windows so zur Verfügung stellt. Zum Beispiel auch das Programmeverzeichnis, das Programme für 64-Bit und 32-Bit-Applikationen, das Startmenü und so weiter und so weiter. Und irgendwo, also auch Desktop, und das bezieht sich dann halt auch immer auf den aktuellen User, das ist das Praktische an diesem Special Folder-Ding. Für uns interessant ist Local Application Data, glaube ich. Kurz draufschauen. Yes. Den brauchen wir. Dort drinnen befindet sich, wie gesagt, unser, also das ist quasi der Application Folder Ordner, der Local Application Folder. Und dann können wir jetzt hier noch einen Pfad hinzufügen. Machen wir das mal. Path gleich path.combine. Danke. Path, da brauchen wir noch das Using dazu. Combine, da holen wir Path und machen da dann einen Casual Racer Ordner rein. Und dann können wir natürlich über Directory, Create Directory, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob das so ohne weiteres funktioniert, ohne dass wir, versuchen wir es mal. Save Settings, das mache ich jetzt mal, damit wir schnell sehen, ob das funktioniert. Das Main, wo machen wir das denn alles? Das ist schon eine Weile her, ich habe es aber gleich. Da erzeugen wir das. Ah, okay, alles klar, ich sehe schon. Nur zum Test. Main Save Settings, nur um zu sehen, ob das funktioniert. Starte ich mal und dann können wir gleich mal gucken, ob es gleich knallt oder nicht. Cache Eraser, da ist unser Ordner, das hat funktioniert. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn man das ein zweites Mal aufstartet, wenn der Ordner schon existiert. Läuft aber einwandfrei. Okay, also wir haben den Ordner erstellt und jetzt fangen wir an, unseren Kram da reinzuschreiben. Das machen wir, indem wir einen Stream öffnen. File.open. Wir können OpenWrite benutzen, aber ich glaube, OpenWrite hat so ein paar Optionen nicht, die wir brauchen. Nämlich die Möglichkeit settings.dat. XML. Den File-Mode. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die File zu öffnen. Deshalb, also der File-Write nimmt automatisch den Create New, glaube ich. Aber man muss hier zwei Sachen unterscheiden. Einmal die Möglichkeit, dass die Datei schon existiert. Also man muss hier aufpassen, es gibt da so ein paar Schwierigkeiten. Hier zum Beispiel die Create New. Der Create New Modus würde eine Exception werfen, wenn die Datei schon existieren würde. Und das ist das, was wir nicht haben wollen. Wir wollen Create, weil wir wollen die File grundsätzlich überschreiben. Dann machen wir das so. Und jetzt kommt der ganze Serialisierungskram. Da brauchen wir einen XML-Serializer. Serializer. Den erzeuge ich und hier muss ich einen Type angeben, den ich serialisieren möchte. Da gebe ich mal Settings an. Im Grunde müssen wir dann in Settings auch dafür sorgen, dass der ganze Kram serialisierbar ist. Und leider müssen wir es dann auch public machen. Solche Sachen müssen public sein, damit... Weiß ich eigentlich nicht genau, warum. Damit sie halt von draußen wieder interpretierbar sind, wahrscheinlich. Im Moment sind in Settings noch nicht so viel drin. Da können wir mal im Prinzip irgendwas reinmachen. Ich weiß nicht, was. Username. Damit der gesetzt ist, machen wir einen Konstruktor. Username Tom. Damit wir auch sehen, dass da was passiert. Und in der Main haben wir übrigens noch keine Settings erzeugt. Das machen wir auch mal. Settings, das klappt ja super. Entschuldigung. Da drinnen natürlich. Settings, New Settings. Und dann geht's auch schon los. Der Serializer kann serializen. Braucht dafür einen Stream. Überraschung, den haben wir. Und braucht ein Object. Das haben wir auch. Settings. Und das war's schon. Damit haben wir Dinge serialisiert. Mit dem Using sorgen wir dafür, dass die File geschlossen und disposed wird. Das passt also auch. Das heißt, das war's im Grunde. Wenn ich also die Applikation starte, dann finden wir in unserem Cache Eraser Ordner plötzlich eine Settings XML. Und wenn ich die öffne, dann finden wir hier drinnen... Also das, so sieht eine serialisierte Settings aus, aber eigentlich sollte doch da ein Username drin sein. Warum das nicht der Fall ist, weiß ich nicht. Achso, weil, ja, vielleicht liegt es daran, dass wir im Prinzip ja schon settings.username anderer Tom gerade selber ein bisschen überrascht. Und beim zweiten Aufruf, welche Datei? Setting, achso, ja, will ich natürlich reloaden. Im zweiten Aufruf haben wir wieder dasselbe Problem. Interessant. Okay, hier wird noch nichts serialisiert. Warum nicht? Gerade hier reinschauen. Lasst mich reinschauen. Settings. Ah, deshalb. Okay, da ist noch nichts drin. Ach, ich depp. Entschuldigung, mein Fehler. Natürlich muss das da oben rein. So, und jetzt sehen wir es auch gleich. So, wunderbar. Hier sind jetzt Settings drin. Wunderbar, Settings werden serialisiert. Dann gucken wir hier nochmal rein. Und so soll das aussehen. Okay, also, das wäre der Weg, um unseren Username zu speichern. Um das Ganze jetzt wieder zu laden, müssen wir natürlich in Load Settings den ganzen Kram wieder machen. Das heißt, wir haben hier wieder das Zusammenbauen unseres eigentlichen Pfads. In dem Fall können wir aber eine andere Abfrage machen und directory.exists abfragen, Wenn der nämlich nicht existiert, dann gibt es auch nichts zu laden. Return. Ansonsten macht es immer Sinn, sowas hier zu machen. Ein Try Catch darum, weil grundsätzlich kann er da entweder die File kaputt sein, der Serialisierer nicht richtig funktionieren. Also dass in irgendeiner Form die Settings nicht mehr funktionieren. Und dann kann man natürlich entsprechend vernünftig damit umgehen. Oder bei Settings. Es ist super verpönt, geil, ist super verpönt. Aber ich mache trotzdem ein Catch-All auf was auch immer da passiert. Einfach weil es weil so viel passieren kann. Und ja, ich will mich gar nicht verteidigen. Es ist nicht unbedingt. Ich weiß aber auch gar nicht so ganz, wie man das schöner machen sollte. Weil auf nicht geladene Settings adäquat zu reagieren, man kann vielleicht noch irgendwo eine Log-Ausgabe machen. So, übrigens, deine Settings sind kaputt. Danke. Oder so. Das kann man schon noch machen. Ja. So, deshalb. Also, wir machen hier ein Open auf die Datei, die wir erstmal noch prüfen sollten, ob die da ist. File exists. Können wir dann im Prinzip auch damit machen. Zip. Und auch da wieder, wenn die Datei nicht existiert, zum Beispiel, wenn die Installation gerade frisch ist und die Settings noch nicht gespeichert wurden, dann macht es auch keinen Sinn. Wenn sie aber da ist, dann laden wir. Wir laden wieder den Serializer. Allerdings machen wir jetzt keinen Serializer, sondern einen Deserialize. Und der Deserialize will eigentlich nur ein Stream und nicht die Settings-Instanz. Zurückkommen Settings Result oder Result nächstes Mal. Das casten wir mal eben, weil wir wissen ja, da kommen Settings raus. Wenn da was rauskommt, dann Settings, haben wir hier oben festgelegt. Was anderes kann da eigentlich auch nicht rauskommen. Maximal null. Und ja, dann können wir die Settings neu setzen. Settings gleich Result. Können wir eigentlich gleich machen. Ich habe gerade überlegt, warum ich das so mache. Aber das passt soweit. Können wir noch Sicherheitsprüfungen oder so ähnlich machen. Wer weiß das schon. So, und wenn wir jetzt hier das Ganze laden, weil das ist nämlich das, was wir eigentlich machen sollten hier im Game. Nee, gar nicht wahr. Da oben im wo war das denn? Ich hatte doch eben die Stelle, wo wir auf Main zugreifen. Hier. Da steckt Save Settings. Ich mache mal Load Settings. Damit man auch sieht, dass das richtig funktioniert, verändere ich den Inhalt hier drinnen. Harry Hirsch. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir das Ganze laden. Ich werde ein paar Breakpoints verpassen, damit wir. Na, komm schon. Damit wir das auch mitverfolgen können. Starten. Der Load-Prozess läuft los. Wir bauen den Path zusammen, der ist da. Wir gucken, ob die Datei da ist, die ist auch da. Wir öffnen die Datei, die serialisieren und in unseren Settings steht jetzt Harry Hirsch. Das ist der Weg, wie wir die Settings speichern und das ist auch der Weg, wie wir die ganzen Highscores speichern werden. Das heißt, ich werde das hier nochmal passend erweitern und dann können wir uns auch darum kümmern, die besten Zeiten der Fahrer irgendwie zu dokumentieren.